Der Snap. Nachdem die Angestellten in internen Kalendern und Messageboards herumgestöbert hatten, waren sie sich am Morgen des 3. November, einem Donnerstag, ziemlich sicher, entlassen zu werden. Sie hatten aber immer noch nichts von Musk gehört. Anstatt seinen neuen Angestellten zu eröffnen, was ihnen bevorstand, berichtete er den Werbekunden davon. Musk führte eine Videokonferenz mit dem Influence Council von Twitter, eine Gruppe von mehr als 100 Werbekunden und Führungskräften von Konzernen wie General Motors, Mastercard und Microsoft. Die Gruppe hielt gelegentlich Meetings ab, um Twitter Handlungsempfehlungen zu geben und hätte sich Anfang 2023 zu einem All-Inclusive-Ausflug ins Weingebiet von Napa Valley treffen sollen. Musk hatte das Event jedoch abgesagt. »Wir reduzieren die Belegschaft von Twitter und das wird in den nächsten Tagen geschehen«, erklärte Musk zu Beginn des Meetings. »Und es macht keinen guten Eindruck, wenn wir viele Leute entlassen und es uns dann in Napa gut gehen lassen.« Unter den Zuhörern waren Linda Yaccarino, die Leiterin der globalen Werbeabteilung von NBC Universal, außerdem Roth, einer der bei Twitter verbliebenen Führungskräfte für Sicherheit und Content-Moderation, und Robin Wheeler, eine Verkaufsleiterin, die versuchte, Musk bei der Sache zu halten. Wheeler war nach den Abgängen von Mayeux und Personette unversehens befördert worden und wollte ihrem neuen Boss imponieren. Während Marketingbosse zuhörten, die zusammen Werbegelder in Milliardenhöhe verwalteten, bauchpinselte Wheeler Musks Ego. Der größte Produkt- und Technik-Innovator aller Zeiten steht nun an der Spitze dieses Konzerns und ich finde es so aufregend, was das für unsere Produktentwicklung bedeutet, sagte sie. Später behauptete sie noch, dass Twitter durch Musks Übernahme die bisher höchste Anzahl täglicher aktiver Nutzer angezogen habe, wie eine Hausbesitzerin, die ihr Haus abbrennen sieht und sich freut, wie viele Nachbarn gaffen. Die Werbebosse waren zwar höflich, verschonten Musk aber nicht mit ihren Bedenken. Sie fragten nach der Moderation von Inhalten, Plänen für die Produktentwicklung und der Gewohnheit des Milliardärs, nachts zu twittern. Er versuchte auf alles einzugehen und versprach, dass das Unternehmen bis mindestens eine Woche nach den anstehenden Zwischenwahlen in den USA keine großen Entscheidungen zu Inhalten treffen werde. Außerdem hob er die von ihm neuerdings übernommene Idee Freedom of Speech, not Freedom of Reach hervor, die Roth ihm bei ihrem Treffen in der Woche zuvor vorgestellt hatte. Während die Tavio Samuels Musks Ausführungen lauschte, wurde er immer skeptischer. Samuels war der CEO von Revolt, einem von Sean Diddy Combs gegründeten Medienunternehmen, das sich auf ein schwarzes Publikum konzentrierte. Er hatte Berichte gelesen, nach denen rassistische Beleidigungen auf Twitter seit Musks Übernahme dramatisch zugenommen hätten, weil sich Trolle durch den neuen Besitzer ermutigt fühlten, Hass zu verbreiten. Schwarze Communities leisteten wichtige Beiträge für Twitter, erklärte er nun, und Musks Ansatz zur Moderation von Inhalten bereite ihm Sorgen. Er spann Musks Metapher weiter, um sein Argument zu verdeutlichen. Als schwarzer Mann möchte ich nicht in einem Viertel herumlaufen, wo Menschen das N-Wort flüstern, ob ich es höre oder nicht. Ich möchte nicht an Menschen vorbeigehen, die das N-Wort flüstern, auch wenn es sonst niemand gehört hat. Ich schon, sagte Samuels. Ich empfehle dringend, dass Sie mit der schwarzen Community ins Gespräch kommen und dass wir sicherstellen, dass Lösungen gefunden werden, die diesen Menschen eine sichere und einladende Umgebung bieten. Musk stimmte zu, dass sich Menschen auf Twitter wohlfühlen sollten, deutete dann aber an, dass Samuels Bedenken irrelevant sein könnten. »Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass Puff in Twitter investiert hat«, sagte er, wobei er Combs Spitznamen benutzte. »Wissen Sie, er ist ein guter Freund von mir, wir schreiben uns oft.« Einige der Twitter-Manager wären am liebsten im Boden versunken. Der 3. November war in Manhattan ein für die Jahreszeit außergewöhnlich milder Tag und die Sonne erwärmte die Dachterrasse des New Yorker Twitter-Büros auf fast 21 Grad Celsius. Mehr als 50 Angestellte trafen sich dort oben, um die Wärme zu genießen und ein letztes Mal zusammenzukommen. Sie tauschten Telefonnummern aus und unterhielten sich über den Arbeitsmarkt. Dann posierten sie gemeinsam für ein Foto. Einigen sah man das gequälte Lächeln an. Alle waren überzeugt, dass es ihr letzter Tag bei Twitter war. Morgens hatten einige Angestellte bemerkt, dass die von Dorsey eingeführten monatlichen Ruhetage ohne Meetings, an denen sich die Mitarbeiter erholen können sollten, aus ihren Kalendern entfernt worden waren. Das war eine Botschaft des neuen Besitzers. Musks Übergangsteam hatte außerdem die Löschung des als Vogelhaus bekannten internen Angestelltenverzeichnisses befohlen, das die Titel der Angestellten und ihren Platz in der Befehlskette zeigte. Ohne dieses Verzeichnis konnten die Mitarbeiter nicht sehen, wer noch zur Firma gehörte bzw. wer gefeuert worden war. Um 17 Uhr dachten manche Angestellte in San Francisco, sie hätten einen weiteren Tag überlebt. Dennoch waren die Mitarbeiter rund um den Globus auf der Hut und einige von ihnen blieben noch lange nach Ende des Arbeitstags online. »Hat die rote Hochzeit schon begonnen?« scherzte ein Angestellter der Londoner Werbeabteilung in einem öffentlichen Slack-Kanal, wobei er auf eine Episode der populären Fernsehserie Game of Thrones anspielte, in der mehrere Hauptdarsteller überraschend und brutal ermordet werden. »Kann das Organigramm im Vogelhaus nicht sehen?« schrieb ein anderer Mitarbeiter um 17.04 Uhr. »Haben Sie das geändert?« »Gerade eben, stimmt's? Das Verzeichnis ist auch weg, es stürzt oft ab.« 13 Minuten später kam die E-Mail, die alle schon erwartet hatten. »Update bezüglich unserer Belegschaft.« »Im Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, müssen wir den schweren Schritt gehen, am Freitag unsere weltweite Belegschaft zu reduzieren. Wir sind uns bewusst, dass dies einige Menschen trifft, die viel zu Twitter beigetragen haben, aber diese Maßnahme ist leider notwendig, um den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Um die Sicherheit aller Mitarbeiter wie auch der System- und Kundendaten von Twitter zu gewährleisten, werden unsere Büros vorübergehend geschlossen und die Schlüsselkarten deaktiviert. Wenn Sie in einem Büro oder auf dem Weg dorthin sind, gehen Sie bitte nach Hause. Wir sind uns bewusst, dass dies eine äußerst herausfordernde Erfahrung ist, ob Sie davon betroffen sind oder nicht. Vielen Dank, dass Sie sich weiter an die Beschäftigungsrichtlinien von Twitter halten, die Ihnen verbietet, über vertrauliche Informationen auf sozialen Medien, mit der Presse oder anderweitig zu sprechen. Die durch ein gesichtsloses Twitter und nicht von Musk selbst unterzeichnete E-Mail erklärte, dass diejenigen, die ihre Stelle behielten, über ihre Dienst-E-Mail eine Bestätigung erhalten würden. Die anderen würden bis 9 Uhr morgens am folgenden Tag über ihre persönliche E-Mail-Adresse von ihrer Kündigung in Kenntnis gesetzt werden. Während sich Musk wenig für das Ausmaß der Entlassungen interessiert hatte, hatte er gleichwohl darauf bestanden, das letzte Wort bei der Nachricht an die Angestellten zu haben. Pacini hatte drei Versionen der E-Mail für ihn formuliert. Die erste repräsentierte im Wesentlichen Twitter 1.0. Sie entschuldigte sich für die Entlassungen und wünschte den Angestellten alles Gute. Die zweite war ein Mittelweg, bei dem die schlechte Nachricht mit einigen Floskeln garniert war. Und die letzte Version war die kühlste und knappste. Für diese Version hatte sich Musk entschieden. Als die E-Mail in ihren Posteingängen landete, waren einige Mitarbeiter in der Lodge versammelt, einem holzgetäfelten Gemeinschaftsraum im Twitter-Hauptsitz. Darin befanden sich zwei Miniatur-Blockhütten, in denen sich Mitarbeiter manchmal entspannten oder Videokonferenzen abhielten. Es gab dort Bier und Kaffee und Bildschirme an den Wänden übertrugen häufig Sportveranstaltungen. Kurz nach der E-Mail kam auch schon der Sicherheitsdienst herein und verwies alle von den runden Tischen und aus den gemütlichen Hütten. Das Gebäude werde geschlossen, sagten sie. Die Angestellten begaben sich nach unten, um zu sehen, welches Schicksal sie erwartete. Im Erdgeschoss des Twitter-Hauptsitzes war eine Gourmet-Markthalle, der Market, wo man Lebensmittel und fertige Gerichte zum Mitnehmen kaufen konnte. Im hinteren Bereich gab es zudem eine Bar. Angestellte drängten herein und bestürmten die einsame Barkeeperin, die keine Ahnung hatte, was sich über ihnen zusammenbraute. Während sie hektisch Bier zapfte, herrschte in der überfüllten Bar eine Stimmung wie am letzten Tag des Ferienlagers, wenn alle das Ende des Sommers betrauern, während sie darauf warten, dass die Eltern sie abholen. Auch einige Mitarbeiter von Musks anderen Unternehmen trudelten ein und versammelten sich auf einer Seite des Raums. Alle hielten ihre Smartphones in der Hand und scrollten beim Trinken permanent auf Slack. Obwohl Musks Nachricht versprochen hatte, dass entlassene Angestellte per E-Mail benachrichtigt werden würden, wurde vielen nicht einmal dieser Rest von Anstand zuteil. Eine solche Entlassungswelle hatte es bei Twitter noch nie gegeben. Und die Entwickler hatten einfach nicht genug Zeit gehabt, ein ordentliches Offboarding-System für Kündigungen aufzubauen, das die erforderlichen E-Mails verschicken und gleichzeitig den Zugang zu allen internen Systemen sperren konnte. Das System spielte verrückt und Angestellte mussten feststellen, dass sie plötzlich keinen Zugang zu ihren Dienstrechnern oder E-Mail-Accounts mehr hatten. Manche waren aus Slack ausgesperrt, während andere noch Zugang hatten, aber ihre E-Mails nicht mehr abrufen konnten. Die auf Slack verbliebenen Angestellten machten ihrer Trauer und ihrem Frust Luft, indem sie dort blaue Herzen posteten oder Memes teilten. Eine Person postete den Screenshot einer Szene aus Avengers Infinity War, in der sich der größte Widersacher Thanos Kräfte aneignet, dank denen er die Hälfte allen Lebens im Universum mit einem Fingerschnippen auslöschen kann. Dies hier war die Massenauslöschung im Twitter-Universum. Die Angestellten sprachen schon bald von ihrem Snap. Im Chat schilderten manche, wie ihnen gekündigt worden sei oder dass sie scheinbar noch mal Glück gehabt hätten. Zudem wurde Slack von immer mehr Tweeps mit dem salutierenden Emoji geflutet. Das ernste Gesicht wurde ein Lieblingssymbol der Twitter-Belegschaft, verkörperte es doch perfekt die Solidarität und das Pflichtgefühl, die sie in diesem Jahr spürten, als sie trotz allen Getöses um Musk weitergeackert hatten. Kann E-Mails nicht abrufen, Mac lässt sich nicht anschalten, twitterte ein Londoner Mitarbeiter und teilte Fotos von seinem Laptop-Bildschirm und seiner E-Mail-Login-Maske. Aber ich bin so froh, dass das um 3 Uhr morgens passiert. Danke für das rücksichtsvolle Timing, Leute. Die Entlassungen waren wie ein Lauffeuer, das sich über ein offenes Feld ausbreitet. Es erreichte New York und zog die Ostküste entlang. Dann erhielten Mitarbeiter in London und Dublin E-Mails, dass ihre Stellen potenziell betroffen oder von Kündigung bedroht seien. Manche Angestellte in Kalifornien und Seattle erhielten die E-Mail mit ihrer Kündigung gegen 23 Uhr. In Tokio arbeiteten Angestellte noch den größten Teil ihrer Schicht am Freitag und erhielten erst gegen Ende des Tages die Benachrichtigungen. Im Market starrten die Mitarbeiter weiter auf ihre Smartphones. Wenn jemand ein Kündigungsschreiben erhielt, rief er in den Raum, dass er raus war. »Ich habe gerade das Schreiben bekommen«, rief einer. »Es war schön, mit euch zu arbeiten«, sagte ein anderer. Im Verlauf des Abends trudelten immer weitere Kündigungs-E-Mails ein. Die Twitter-Belegschaft bewegte sich nach und nach über die Market Street zur Beer Hall, einer dunklen Schankstube, die über die Jahre zahllose Abschiedspartys für scheidende Tweeps beherbergt hatte. Dort wurde bis spät in die Nacht weitergetrunken. Einige Mitarbeiter bekamen ihr Kündigungsschreiben erst, als sie heimtorkelten, während andere sie am nächsten Morgen in ihrem Posteingang vorfanden. Nicht einmal diejenigen, die an Musks Lieblingsprojekten mitarbeiteten, waren sicher. Am Donnerstagabend berief Crawford nach 21 Uhr ihr Team für das nächtliche Stand-up-Meeting ein, in dem Updates über das Blue Verified-Projekt ausgetauscht wurden. »Ich verstehe, dass das ein verrückter Moment ist, Zugänge gesperrt werden und Entlassungen stattfinden«, schrieb sie in der Slack-Gruppe des Teams. Sie fügte ein gebrochenes Herz und den Link zur Videokonferenz hinzu. Das Meeting begann um 21.30 Uhr und Crawford erläuterte die zu erledigende Arbeit. Plötzlich verschwanden 2 Mitarbeiter aus der Videokonferenz. Sie waren nicht in der Lage, sich wieder einzuloggen, weil sie aus ihren E-Mails und Computern ausgesperrt worden waren. Sie begriffen, was geschehen war, und schrieben ihren Teamkollegen von Blue, dass sie nicht mehr dazugehörten. Die Nachricht von den Entlassungen sprach sich im Meeting herum, und die Mitarbeiter waren schockiert, aber Crawford machte unbeirrt weiter.